in Recht und Verbraucherschutz für die Aussprache. Dieses Themenbereich ist eine Dauer von 60 Minuten vorgesehen. Und das Wort hat nun für die Bundesregierung Frau Bundesministerin Dr. Stefanie Hubig.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Wir haben hier in der vergangenen Woche des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren gedacht. Uns Deutschen ist damals eine zweite Chance geschenkt worden, die Chance, ein besseres Deutschland neu zu bauen. Ein Deutschland, das die Würde des einzelnen Menschen nicht antastet, das die bürgerlichen Freiheiten schützt und das Recht achtet, das sich in Europa einfügt und dem Frieden in der Welt dient. Wir haben, so sah es der große deutsch-amerikanische Historiker jüdischer Herkunft Fritz Stern Anfang der 90er Jahre, wir haben diese zweite Chance genutzt. Viele heute in Deutschland lebende Menschen durften in Jahrzehnten aufwachsen, wie sie dieses Land nie besser gesehen hat, in einem offenen, in einem toleranten und freundlichen Deutschland, wirtschaftlich stark, fest auf dem Boden unserer Verfassung als Garant für diese Erfolgsgeschichte. Und dafür können wir nicht dankbar genug sein. Aber wir spüren heute, dass das Erreichte gefährdet ist. Diese Regierung, die jetzt ihre Arbeit aufnimmt, tut das also in einer Zeit großer Herausforderungen für unsere Demokratie. Es ist unsere Aufgabe, diese Herausforderungen zu meistern, indem wir Probleme lösen und Vertrauen zurückgewinnen. So sehe ich meine Aufgabe als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Es sind ernste Zeiten, und wir wollen ihnen rechtspolitisch ernsthaft und wachsam begegnen. Die Stärkung der Justiz ist dabei einer der wichtigsten Beiträge zur Stärkung unserer Demokratie. Das Vertrauen in die Justiz war und ist ein zentraler Pfeiler unserer Ordnung und ein Pfeiler der Zuversicht in unserem Land. Und gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass das so bleibt. Was tun wir dafür? Wir wollen einen neuen Pakt für den Rechtsstaat mit den Ländern schließen. Die Länder brauchen weitere strukturelle Unterstützung, etwa in der Digitalisierung und beim Personal. Und wir wollen Wege finden, ihnen diese Unterstützung zukommen zu lassen. Auch und gerade die Justiz muss sich in diesem Staat gut und resilient aufstellen. Eine leistungsfähige Justiz ist eine moderne Justiz. Mit modernisierten Prozessordnungen sollen Verfahrensdauern verkürzt oder etwa Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit erprobt werden. Und eine leistungsfähige Justiz ist eine effektive Justiz. Und deshalb brauchen die Strafverfolgungsbehörden die rechtsstaatlichen Mittel und Befugnisse, um bestmöglich ihre Arbeit tun zu können. Wir werden dabei überall das hohe Gut der Rechtsstaatlichkeit schützen, denn darauf vertrauen die Bürgerinnen und Bürger. Und das gilt gerade auch in den Fragen, die die neue Regierung jetzt besonders angehen wird. Es wurde gerade schon darüber debattiert, Migration und innere Sicherheit. Es geht hier um die Besserung der Lage auf rechtsstaatlichem Wege. Und da bin ich mir mit dem Innenminister einig. Es geht um die Geltung, um die Wahrung des Rechts und der bürgerlichen Rechte. Und das bedeutet umgekehrt, es geht gegen die, die den Rechtsstaat nicht wollen. Es geht gegen die, die versuchen, die Institutionen unseres Staates zu beschmutzen. Und es geht gegen die, die gerade keine unabhängigen Gerichte wollen, keine ordentlichen Verfahren in unseren Parlamenten und schon gar kein geeintes Europa. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass der Verbraucherschutz ins Ministerium zurückgekehrt ist, und ich freue mich darüber. Denn auch beim Verbraucherschutz geht es um Gerechtigkeit und den Schutz der Schwächeren. Wir haben uns vorgenommen, das Leben für Bürgerinnen und Bürger bezahlbarer, einfacher und gerechter zu machen. Menschen in unserem Land müssen eine Wohnung finden und ihre Wohnung auch bezahlen können. Wir werden deshalb in einem ersten Schritt endlich die Mietpreisbremse verlängern und dazu schnell einen Gesetzentwurf vorlegen. Eile ist angebracht, denn Ende des Jahres laufen die Regelungen aus. Die Expertengruppe mit Mieter- und Vermietervertreterinnen und Vertretern, die wir einsetzen, wird dann weitere konkrete Vorschläge zur Verbesserung mietrechtlicher Vorschriften erarbeiten. Und wir wollen Verbraucherinnen und Verbraucher schützen bei telefonisch angebahnten langfristigen Verträgen. Denn solche Verträge sollen grundsätzlich nur dann gelten, wenn sie auch hinterher bestätigt werden. Das sind nur wenige Beispiele, aber es gibt jede Menge mehr im Verbraucherschutz zu tun. In einer Zeit, in der die Gesellschaft immer rabiater miteinander umgeht und in der Anstieg von Gewaltfällen erschreckend ist, wird ein Thema ganz wichtig sein, der Schutz vor Gewalt, und zwar in der Familie und außerhalb davon. Wer seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, darf damit nicht durchkommen und ist gleichzeitig eine Gefahr für seine Kinder. Und deshalb werden wir nicht nur den Schutz der Betroffenen verbessern, sondern wir werden uns darum kümmern, dass häusliche Gewalt im Sorge- und im Umgangsrecht natürlich auch berücksichtigt werden kann. Und wir verbessern auch den Schutz vor Gewalt im öffentlichen Raum, sei es im Netz oder etwa gegen unsere Polizistinnen und Polizisten oder Einsatz- und Rettungskräfte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gäbe noch viel zu erwähnen, nicht nur das Urheberrecht und die Frage von gerechten Vergütungen, das Gesellschaftsrecht mit zum Beispiel neuen Rechtsformen für Unternehmen mit gebundenem Vermögen, das Familienrecht, das wir auf die Höhe der Lebenswirklichkeit in unserem Land bringen wollen, oder die Notwendigkeit einer verstärkten internationalen justiziellen Zusammenarbeit, deren Bedeutung in den letzten Jahren noch einmal gestiegen ist. Die Welt hat sich verändert, und so muss sich auch das Recht verändern. Lassen Sie mich an diesem Punkt jetzt erst einmal Schluss machen. Unser Land braucht neue Erfahrungen des Gelingens, neue Erfahrungen, dass Dinge auch besser werden, dass Probleme, die lange erkannt sind, auch gelöst werden. Diese Regierung hat sich vorgenommen, diese Probleme zu lösen und eine Politik zu machen, die wieder mehr Vertrauen entstehen lässt. Und dazu möchte ich sehr gerne einen Beitrag leisten. Vielen Dank.
Das Wort für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Tobias Matthias Peterka.
Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, dass in unserem Land vieles falsch läuft, das hat wohl inzwischen jeder außerhalb der ganz penetranten linken Blase mitbekommen. Die AfD hat sich anno 2013 auch explizit aufgrund von fortgesetztem Rechtsbruch gegründet, eben aber auch implizit aufgrund der Stimmung dieser Merkel-Jahre, dass man nicht mehr sagen darf, was nicht sein kann, dass Demokratie gefälligst das zu sein hat, was linksmittige Lautsprecher dazu machen wollen. Das haben Sie auch uns im Parlament hier von Beginn an besonders übel genommen, dass wir dagegen ankämpfen. Und Sie haben ja bekanntlich nicht einmal Fake-Argumente. Immer mehr fällt es den Bürgern wie Schuppen von den Augen, dass sie nur diffamieren können. Und deshalb erhalten wir unaufhaltsam immer mehr Prozente und auch immer mehr Sitze auf diesen blauen Stühlen, die Sie alle für Ihren Erbhof halten. Das garantiere ich Ihnen. Zum Gutachten des Regierungsschutzes ist eigentlich alles gesagt worden. Sie holen damit niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, der nicht ohnehin schon nachhaltig von ARD und ZDF in seiner Wahrnehmung benebelt wurde. Ich persönlich habe aber überdies durchaus noch ein Restvertrauen in unser Verfassungsgericht. Ein etwaiges Verbot der umfragestärksten Partei wird krachend scheitern, und den Lärm wird man sogar durch den Staatsfunknebel hören und uns noch mehr Wählerkreise erschließen. Frau Ministerin Kubik, Sie scheinen dieses Szenario ja kaum abwarten zu können, was ich so gelesen habe, wobei Sie dann auch noch zwischenzeitlich zurückgerudert sind auf die Entziehung der Parteienfinanzierung. Immer noch undemokratisch wird das ebenfalls nicht begründbar sein mit diesem Zehntklässler-Aufsatz von einem Gutachten. Und wissen Sie, die AfD wird nicht gewählt wegen millionenschweren Werbekampagnen oder glattpolierten Werbefilmchen. Wir werden gewählt. Wir werden gewählt, weil Menschen hierzulande die Schnauze voll haben von Bevormundung, Niedergang, Überfremdung und einer abgehobenen Politklasse, die für all das auch noch Dankbarkeit einfordert. Sie können uns den Hahn gar nicht mehr zudrehen. Dafür ist der Druck im Kessel viel zu groß geworden. Und dennoch, auch aus dem neu besetzten Justizministerium, wird wohl weiter das kommen, was man uns vorwirft, nämlich die Spaltung dieses Landes. Nichts Gutes ist zu erwarten, was effektives Strafrecht angeht, selbstbewusstes Auftreten gegenüber der EU oder wirklicher Meinungsfreiheit in diesem Land. Nicht umsonst haben Sie als Amtsleiterin unter Justizminister Heiko Maas damals die Kunst gelernt, auch auf der Titanic noch die ganz weinerliche Geige zu spielen. Vielleicht werden Sie, Frau Hubig, etwas mehr Fleiß an den Tag legen als Ihr direkter Vorgänger Buschmann von der FDP. Wäre nicht so schwer, wir werden das beobachten. Aber der qualitative Kurs in dieser Regierung, der steht auch mit Ihnen ohnehin fest. Volle Fahrt voraus in den Prozentekeller. Vielen Dank.
Für die Fraktion CDU/CSU hat nun der Abgeordnete Herr Dr. Günther Grings das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst darf ich Ihnen, Frau Bundesministerin Hubig, meine herzlichen Glückwünsche zu Ihrem neuen Amt aussprechen. Für Sie ist das BMJV ja kein ganz neuer Arbeitsplatz mehr, was Ihnen die Einarbeitung sicher leichter macht. Ich freue mich jedenfalls auf unsere Zusammenarbeit und gleichfalls auf die Zusammenarbeit mit dem Bundestag und insbesondere in der Koalition. Mit dem Koalitionsvertrag 2025 zwischen CDU, CSU und SPD haben wir einen Zukunftsplan geschmiedet, der Freiheit und Sicherheit in Deutschland zusammen stärkt. Dieser Vertrag ist ein Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen und unser Land sicherer und gerechter machen wollen. Und dafür ist die Rechtspolitik ein ganz zentrales Handlungsfeld. Meine Damen und Herren, kein Verbrechen ist abscheulicher als das an wehrlosen Kindern. Es ist daher unsere oberste Pflicht, als Gesetzgeber mit aller Entschlossenheit gegen sexuellen Missbrauch von Kindern vorzugehen. Dazu müssen die Taten zunächst einmal aufgeklärt werden können. Das, was wir als Opposition gefordert haben, konnten wir im Koalitionsvertrag nun auch vereinbaren. Die Speicherung von IP-Adressen für 3 Monate hat für uns eine sehr, sehr hohe Priorität, weil die IP-Adresse eines Täters eben häufig der einzige Ansatzpunkt ist, um Verbrechen im Netz aufzuklären, brauchen wir kurzfristig diese gesetzliche Speicherpflicht. Darüber hinaus werden wir unsere Ermittler mit weiteren notwendigen Befugnissen im digitalen Raum unterstützen, beispielsweise mit der Ausweitung der Straftatenkataloge bei der Telefonüberwachung oder einer umfassenderen Funkzellenabfrage. Neben dem Schutz von Kindern ist der Schutz von Frauen für uns ein zentrales Thema. Wir halten die zunehmende Gewalt gegen Frauen für unerträglich. Wir haben im Koalitionsvertrag gemeinsam festgelegt, dass wir die Tatbestände der Vergewaltigung und der Nachstellung sowie die Straftaten nach dem Gewaltschutzgesetz verschärfen. Zum Schutz der Frauen werden wir zudem im Gewaltschutzgesetz endlich die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell ermöglichen. Nicht nur, aber eben auch bei diesem Gesetz ist es aber wichtig zu betonen, es muss auch in der Praxis funktionieren. Die bisher vorgeschlagene Regelung aus dem Bundesjustizministerium, also der letzten Monate noch, hat aus unserer Sicht gravierende praktische Mängel. Insbesondere fehlte eine tragfähige Lösung für die Vollstreckung der Fußfessel gegen den Willen des Täters. Und da müssen wir sicherlich auch zügig nachbessern und einen praxistauglichen Entwurf dann auch im Bundestag einbringen und beschließen. Meine Damen und Herren, natürlich ist auch eine Fußfessel kein Allheilmittel. Es geht nicht nur um Prävention in diesem Bereich, sondern natürlich auch um Strafrecht. Für uns ist es wichtig, dass nicht das Opfer seinen Alltag anpassen muss oder gar in ein Frauenhaus flüchten muss, vielleicht dort mit seinen Kindern auf wenigen Quadratmetern längere Zeit leben muss, sondern in solchen Fällen wollen wir, dass die Täter, ja, ich sage so, ins Täterhaus müssen, damit auch in Haft kommen bei schweren Übergriffen auf ihre Partnerin, meine Damen und Herren. Denn auch hier gilt unser Grundsatz Freiheit durch Sicherheit. Indem wir die Bürger schützen, schützen wir ihre freie Lebensgestaltung. Meine Damen und Herren, Sicherheit bedeutet für viele Menschen auch Schutz vor Naturkatastrophen. Ein ganz anderes Thema, aber auch wichtig. Darum sorgen wir mit einer grundsätzlich verpflichtenden Elementarschadensversicherung, ergänzt um eine staatliche Rückversicherung, dafür, dass Hausbesitzer künftig besser gegen Naturkatastrophen abgesichert sind und die Gemeinschaft im Ernstfall entlastet wird. Die Regelung wollen wir mit einer Opt-out-Möglichkeit, jedenfalls nach unserer Auffassung, für diejenigen versehen, die bewusst auf diesen Schutz verzichten wollen, bewusst darauf verzichten wollen. Wir verbinden damit Eigenverantwortung und Solidarität und schaffen so ein verlässliches, bezahlbares Schutzsystem. Meine Damen und Herren, Freiheit verlangt schließlich nach Verlässlichkeit des Rechts. Eines unserer wichtigsten Projekte, Sie haben darauf hingewiesen, Frau Ministerin, ist daher, dass wir gemeinsam mit den Ländern den Pakt für den Rechtsstaat erneuern. Der neue Pakt ruht auf 3 Säulen. Erstens verbessern wir die Digitalisierung der Gerichte und Behörden, damit Verfahren effizient und bürgernah geführt werden können. Zweitens verschlanken und beschleunigen wir die Verfahrensabläufe, denn verzögertes Recht ist verweigertes Recht. Und drittens stärken wir die Justiz personell, damit Richter und Staatsanwälte ihre Arbeit in hoher Qualität und Gründlichkeit erledigen können. Das alles tun wir, weil wir das Vertrauen in unseren Staat und unsere Demokratie nicht durch Werbekampagnen, sondern am allerbesten durch eine funktionierende und effektive Justiz stärken.
Das Wort für Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Abgeordnete Helge Limburg.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, auch ich möchte natürlich zu Beginn der Debatte Ihnen im Namen meiner Fraktion ganz herzlich zu Ihrer neuen Aufgabe gratulieren, Ihnen eine gute Hand wünschen bei der Gestaltung der Justiz in diesem Land und der Verteidigung des Rechtsstaates. Meine Damen und Herren, dazu sollte auch gehören, sich immer dann, wenn der Rechtsstaat unter Druck gerät, in die öffentliche Debatte einzubringen. Ihr Vorgänger im Amt hat noch sehr klar gesagt, dass er Grenzkontrollen flächendeckend für rechtswidrig hält. Sie haben in der ganzen vergangenen Woche in dieser Kakophonie eisern geschwiegen. Bitte äußern Sie sich doch endlich zu diesem Thema. Das Justizministerium kann doch seine Haltung in dieser Frage nicht verändert haben in den letzten Wochen. Sie haben es gerade gesagt, und im Koalitionsvertrag steht es ja auch, Sie wollen den Schutz von Kindern stärken. Das ist natürlich gut. Das spanische Modell begrüßen wir. Und auch, dass häusliche Gewalt zum Ausschluss von Sorge- und Umgangsrecht führen soll, auch wenn sie nur vermeintlich in Anführungsstrichen gegen die Mutter ausgeübt wird und nicht gegen das Kind unmittelbar, das begrüßen wir ausdrücklich. Sie halten das Kindeswohl hoch, aber dazu muss es auch gehören, dass jedes Kind selbstverständlich ein Recht auf zwei Eltern von Geburt an hat. Und das muss auch gelten für Kinder, die in eine Ehe von zwei Frauen hineingeboren werden. Bringen Sie endlich die Reform des Abstammungsrechts auf den Weg in diesem Land. Sie wollen den Abschlussbericht der Reformkommission Zivilprozess der Zukunft aufgreifen. Das ist gut, aber wichtig ist eben auch, dass das nicht nur sozusagen einseitig die Position des Gerichts betrachtet wird, sondern auch die Position der Betroffenen, derjenigen, die vor Gericht stehen und ihre Anwältinnen und Anwälte. Wir werden sehr darauf achten, dass berechtigte Einwände und Anregungen der Anwaltschaft hier auch aufgegriffen werden. Meine Damen und Herren, Sie bekennen sich ausdrücklich zum Völkerrecht. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber damit ist die Einladung eines mit einem Haftbefehl gesuchten israelischen Ministerpräsidenten unvereinbar. Damit würde sich der Herr Bundeskanzler in eine Reihe mit dem Rechtsstaatsverächter Viktor Orbán stellen. Meine Damen und Herren, niemand sollte sich angesichts der deutschen Geschichte ein Szenario wünschen, bei dem ein israelischer Politiker ausgerechnet in Deutschland festgenommen wird. Und deshalb gibt es genau einen einfachen legalen Weg, um das zu vermeiden, nämlich ihn nicht nach Deutschland einzuladen. Ich wünsche Ihnen in dieser schwierigen Debatte die Kraft, die Fahne des nationalen und internationalen Rechts hochzuhalten, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, der Koalitionsvertrag ist eine Überwachungsorgie, wie sie leider immer ins Haus steht, wenn Union und SPD gemeinsam regieren. IP-Adressen, Vorratsdatenspeicherung, Ausweitung der Telefonüberwachung, Ausarbeitung der Kennzeichenerfassung, Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum und wer weiß, was Ihnen noch alles einfallen wird. Dieser Überwachungskatalog ist nichts anderes als eine fundamentale Misstrauenserklärung an die Menschen in diesem Land. Sie wollen die Privatsphäre auf ein Minimum zurückdrängen. Bürgerrechte zählen bei Ihnen praktisch nichts mehr. Diesem Katalog des Grauens werden wir uns mit allen parlamentarischen und rechtsstaatlichen Mitteln entgegenstellen. Das kann ich Ihnen versprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen den anwaltlichen Beistand für Menschen in Abschiebehaft abschaffen. Wenn Sie das wirklich durchziehen, Frau Ministerin, dann hätten Sie den zweifelhaften Titel als erste Justizministerin, die anwaltlichen Beistand in Haftsachen wieder zurückdreht in der Bundesrepublik. Ein Armutszeugnis und ein fragwürdiges Rechtsstaatsverständnis wäre das. Die Arbeit von Rechtsanwälten ist in jedem Rechtsbereich doch entscheidend für das Gelingen des Rechtsstaats und sollte hier endlich umfassend wertgeschätzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Ministerin, Sie haben das Mietrecht angesprochen. In der Tat ein zentraler Bereich für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wohnen muss doch ein Grundrecht sein und muss für jeden in diesem Land möglich sein. Die permanente Verdrängung von Menschen, nicht nur mit kleinen, sondern auch schon mit mittleren Einkommen, muss ein Ende haben. Ich fürchte allerdings, dass der Katalog, den Sie da aufgeschrieben haben, nicht ausreichen wird. Wir erwarten mutige Impulse, um das Mietrecht im 21. Jahrhundert fit zu machen und den Marktunwuchten zu begegnen. Jeder Mensch muss sich eine bezahlbare Wohnung auch in den Städten leisten können. Das sollte unser Anspruch sein. Frau Ministerin, ich komme zum Schluss. Soweit Sie sich für die Stärkung der Resilienz des Rechtsstaates, der Demokratie, einen umfassenden Zugang zum Recht und eine gut ausgestattete Justiz einsetzen, soweit haben Sie uns natürlich an Ihrer Seite. Aber wenn Sie stattdessen eins zu eins auch den Überwachungsteil des Koalitionsvertrags umsetzen wollen, dann werden wir hier noch viele leidenschaftliche Debatten zu führen haben. Danke für die Aufmerksamkeit.
Die Fraktion Die Linke hat Aaron Wallent das Wort zu seiner ersten Rede.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Rechtspolitik der Bundesregierung
ist keine Politik für alle, wie vorgestern durch den Bundeskanzler angekündigt, sondern eine Politik für die Menschen und gegen die Menschen, die ihr Einkommen hart erarbeiten müssen. Die Vorgaben dieser Regierung für die Starken, für Großkonzerne und Großkanzleien, aber nicht für diejenigen, die auf Schutz angewiesen sind. Der Plan, den Amtsermittlungsgrundsatz im Asyl- und Aufenthaltsrecht abzuschaffen, ist nichts anderes als widerwärtig. Es ist die Abschaffung des Schutzwalls für alle Geflüchteten, die ihr Recht gegenüber dem Staat einschreiten müssen. Es ist die Abschaffung eines zentralen rechtsstaatlichen Elements in verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Auch das Lieferkettengesetz soll abgeschafft werden. Dieses Gesetz schützt vor Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen. Unternehmen können Menschenrechte und Umweltstandards missachten, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Das ist ein Freifahrtsschein für Ausbeutung und Umweltzerstörung. Ihr Sofortprogramm für Demokratieabbau ist nichts anderes als staatlich organisierte Verantwortungslosigkeit. Für die Linke gilt aber, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Diese Rechtspolitik ist ein Spiegel dessen, was in der Gesellschaft grundsätzlich falsch läuft. Der Rechtsstaat wird zum Dienstleister für die Reichen, die Stärkung der Rechte von ArbeitnehmerInnen, MieterInnen, Studierenden oder Auszubildenden wie mir sucht man vergeblich. Die Rechtspolitik muss den Menschen dienen und nicht dem Markt. Sie muss stärken und nicht strafen. Sie muss verhindern, bevor sie verfolgt, und sie muss schützen und nicht abschrecken. Und eins versichere ich der Regierung und dem rechten Flügel dieses Parlaments. Den erbitterten Widerstand von mir, meinen Genossinnen und meiner Fraktion gegen diese organisierte Unmenschlichkeit. Dankeschön.
Für die SPD-Fraktion hat nun Abgeordnete Sonja Eichwedel das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundesjustizministerin Hubig. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Amtszeit und ich freue mich auf die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Im Mittelpunkt der Rechtspolitik steht für uns die Stärkung der Justiz und die Stärkung unseres Rechtsstaats. Während wir weltweit sehen, wie stark die Justiz durch die Feinde der Demokratie unter Druck gerät, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat untergraben werden soll, dass Menschen, die für ihn einstehen, angegriffen werden, müssen wir jetzt erst recht zeigen, dass sich unsere Justiz auf uns verlassen kann, dass wir an ihrer Seite stehen und dass wir wissen, dass nur ein starker, gut ausgestatteter und lebendiger Rechtsstaat auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Daher haben wir im Koalitionsvertrag einen neuen Pakt für den Rechtsstaat vereinbart, der sich durch drei Säulen auszeichnet. Mehr Personal, weitere Digitalisierung und Beschleunigung von Verfahrensabläufen durch eine Reform von Verfahrensordnung. Eben das stärkt den Rücken unserer Justiz und auch das Vertrauen in unsere Justiz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zudem zwei sehr wichtige Schwerpunktthemen ansprechen, die auch in der Debatte schon eine Rolle gespielt haben. Das bezahlbare Wohnen. Hierauf müssen wir eine Antwort finden. Es ist sehr gut, Frau Bundesjustizministerin, dass Sie es angesprochen haben, dass wir schnell die Verlängerung der Mietpreisbremse hier beschließen werden müssen. Und zudem müssen wir auch noch weitere Antworten auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt geben. Neben dem Bauen brauchen wir im Mietrecht und im Mieterschutz weitere Maßnahmen, die wir diskutieren müssen im Bereich des Mietwuchers, der Heilungswirkung bei Schonfristzahlungen, möbliertem Wohnraum, bei überteuerten Kurzzeitvermietungen und bei Indexmietverträgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zweitens, ja, wir müssen konsequent vorgehen gegen die Gewalt an Frauen. Jeden Tag wird in unserem Land eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist. Das ist ein Femizid, das muss benannt werden. Die Fälle häuslicher Gewalt sind erschreckend angestiegen und pro Tag werden 35 Sexualdelikte an weiblichen Personen registriert. Die Dunkelziffer ist sehr viel höher. Für uns ist eindeutig, dass wir gerade Frauen besser schützen müssen, etwa durch konsequente und schnelle Verfahren, durch ein effektives Gewaltschutzgesetz, was wir hier verabschieden müssen, durch die Einführung der Fußfessel nach dem spanischen Modell und durch verpflichtende Antigewalttrainings für die Täter. Es ist sehr viel zu tun. Packen wir es an. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen für die Rechtspolitik und den Rechtsstaat in den kommenden Jahren. Vielen Dank.
Das Wort für die AfD-Fraktion hat nun Abgeordneter Stefan Brandner.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, unabhängige Gerichte, insbesondere unpolitisch besetzte Gerichte von Politikern, unabhängige Staatsanwaltschaften, die also nicht weisungsgebunden sind, faire rechtsstaatliche Verfahren, der Schutz und die Wahrung der Grundrechte und eine funktionierende Gewaltenteilung, das sind die Eckpfeiler eines Rechtsstaats, wie man ihn sich vorstellt, ja, wie man ihn sich wünscht und wie ich ihn zugegeben vor längerer Zeit beigebracht und liebgewonnen habe. Ein oberstes Gericht, das das Vertrauen der Bevölkerung besitzt, parteipolitisch unabhängig besetzt, transparent arbeitend und solide und juristisch Entscheidungen fällen. Das sollte die Spitze eines solchen Rechtsstaats sein. Es gäbe keine Regierung nebst anhängiger und nur auf ihren Vorteil bedachter Kartellparteien, die sich den Staat gemeinschaftlich zur Beute gemacht haben und daher die Opposition verbieten lassen wollen. Es gäbe auch keine Geheimdienste mit zehntausenden Mitarbeitern und Spitzeln, die unbequeme Personen und Parteien gnadenlos ausforschen, verfolgen, deren Räume und Wohnungen verwanzen, sie öffentlich diffamieren, stigmatisieren, drangsalieren und zersetzen. Und es gäbe keine regierungsgewünschten Demonstrationen gegen die Opposition, organisiert durch Steuergeld finanzierte Nichtregierungsorganisationen. Welch Widerspruch in sich, oder? Steuergeld finanzierte Nichtregierungsorganisationen. Es gäbe auch keine mit zig Milliardenbeträgen zwangsfinanzierte Medienkrake und keine blitzartigen Wechsel durch die voneinander getrennten Gewalten, zum Beispiel aus dem Parlament, aus den Regierungen in die Gerichte und aus dem Staatsfunk und in die Regierung und zurück. Und es gäbe letztendlich auch keine obersten Richter, die sich hundertfach vertraulich mit Regierenden treffen und tafeln, meine Damen und Herren. Deutschland habe ich bisher nicht erwähnt und auch Klatschpausen nicht eingebaut. Aber ich habe in Ihren Gesichtern gesehen, Sie sind schon ein bisschen stirnrunzelnd und nachdenklich geworden. Und nicht nur stirnrunzelnd und nachdenklich, sondern geradezu wütend geworden sind über 10 Millionen Wähler in Deutschland, die auch das Gegenteil von dem, was ich gerade teilweise besprochen habe, angreifen und geändert haben wollen. Und deshalb stehen wir als Alternative für Deutschland, für diese 10 Millionen, über 10 Millionen Menschen, für Staatsanwalten, die von politischen Weisungen und Ministern unabhängig sind, für Verfassungsgerichte, jetzt kommen die Klatschpausen übrigens, ne? Für Verfassungsgerichte, in denen Richter sitzen, die ausgewählt und nicht ausgeklüngelt wurden, oder? So etwas wollen wir doch in Deutschland haben. Eine richtige Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Und schließlich wollen wir auch das, was in Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes steht. Mögliche Volksabstimmungen, direkte Demokratie zu jedem Gesetz, damit die Bürger jederzeit eingreifen können, wenn in Deutschland irgendetwas schiefläuft und damit nicht alle Jahre die Stimmabgabe bei der Wahl tatsächlich dazu führt, dass die Stimmen jahrelang weg sind. Meine Damen und Herren, die Feinde der Demokratie und die Totengräber des Rechtsstaats sind diejenigen, die ihre eigentlich nur auf Zeit verliehene Macht zementieren und ausnutzen und einen demokratischen Staat ausplündern und von innen zersetzen und die Opposition unterdrücken. Das sind die wahren Feinde der Demokratie, und das ist nicht die AfD. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Brandner, ich habe Ihren Wortbeitrag als Konjunktiv gehört, dass Sie Kartellpartei und ähnliche Dinge nicht auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen haben. So habe ich Sie jedenfalls verstanden, und deswegen erspare ich mir die Bemerkung, dass ich ansonsten die Notwendigkeit sehen würde, es im Protokoll noch mal nachzuschauen. Ich darf jetzt das Wort erteilen der CDU-CSU, Frau Susanne Hirle. Herr Jacobi, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie jetzt gesagt haben, die Kartellparteien, so wie sie hier im Parlament sitzen, dafür erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Frau Kollegin Hirn, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundesministerin der Justiz, Dr. Hubig. Zu Beginn möchte ich Ihnen, Frau Dr. Hubig, zu Ihrer neuen Aufgabe. Wäre es vielleicht möglich, dass Sie den Kollegen die Möglichkeit geben, sprechen zu können? Dankeschön. Ich möchte Ihnen zu Ihrer neuen Aufgabe als Bundesjustizministerin und für Verbraucherschutz gratulieren. Ich freue mich, dass mit Ihnen eine erfahrene Juristin und Politikerin in das Ministerium eingezogen ist. Und ich freue mich auf die kommende Zusammenarbeit. Von der Geburt bis zum Tod, Regelungen und das Recht bestimmen unser Leben. Es überrascht daher nicht, dass die Aufgaben der Rechtspolitik breit gefächert und die Herausforderungen vielfältig sind. Insbesondere in einer Zeit, in der unser Rechtsstaat vor vielen Herausforderungen steht und von innen und außen bedroht ist. Auch das spiegelt sich bei uns im Koalitionsvertrag wider. Ich möchte nur einige Punkte herausgreifen. Wir werden unter anderem im Bereich des Straf- und Strafprozessrechts notwendige Nachschärfungen vornehmen. Einige Punkte sind heute schon genannt worden. Die Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen nimmt weiter zu, ob in der Partnerschaft, im öffentlichen Raum oder im digitalen Raum. Jede einzelne Tat ist ein Angriff auf die Würde, auf die Freiheit und die Sicherheit der Betroffenen und letztlich ein Angriff auf unsere demokratischen Werte. Es ist unsere Pflicht als Parlament und als Gesellschaft, die Rechte von Frauen und Mädchen nicht nur zu wahren, sondern zu stärken. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gleichberechtigung zur Floskel verkommt, während die Realität für viele Frauen eine ganz andere ist. Das heißt für mich mehr Schutz, konsequente Strafverfolgung, bessere Prävention und ein gesellschaftliches Klima, das Null Toleranz gegenüber Gewalt zeigt. Es ist an der Zeit, dass wir hier einen klaren Schwerpunkt setzen. Das bedeutet aber auch, dass wir weitere Bereiche in den Blick nehmen müssen. So muss bei Vorliegen häuslicher Gewalt diese Tatsache bei Entscheidungen über das Sorge- und Umgangsrecht der Kinder eine Rolle spielen. Im Koalitionsvertrag heißt es, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Funktionsfähigkeit unseres Staates ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Zur Funktionsfähigkeit eines Rechtsstaats gehört zwingend auch eine funktionierende und leistungsfähige Justiz, damit die Verfahren zeitgerecht abgewickelt werden können. Dazu gehört eine gute Personalausstattung. In der Justiz fehlen allerdings tausende Stellen. Die bestehende Personalnot muss daher durch personelle Verstärkung verringert werden. Zusätzlich müssen wir aber auch die Staatsanwaltschaften, die Gerichte und die Rechtspfleger durch schlankere und damit schnellere Verfahren oder die Möglichkeit von Öffnungs- oder Experimentierklauseln für die Länder im Bereich der Gerichtsorganisation oder der Digitalisierung unterstützen. Ein weiteres Thema, das jetzt wieder zurückgekehrt ist in das Justizministerium, ist der Verbraucherschutz. Auch hier haben wir uns einiges vorgenommen. Zum einen ist eine stärkere Regulierung des Ticket-Zweitmarkts vorgesehen, sei es für Sport- oder für Kulturveranstaltungen. Wir wollen hier die Verbraucher vor überhöhten Preisen, Intransparenz und betrügerischen Verkaufspraktiken schützen. Zum anderen wollen wir auch einen weiteren Missstand beheben, der bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer wieder für Ärger sorgt. Telefonische Vertragsabschlüsse sollen vom Vertragspartner zunächst einmal schriftlich bestätigt werden, bevor sie wirksam werden. So lösen wir das Problem von aufgedrängten Verträgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rechtspolitik hat vielfältige Auswirkungen auf unser Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Lassen Sie uns diesen Zusammenhalt gemeinsam stärken, die Zukunft gestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich darf für Bündnis 90 die Grünen aufrufen, Frau Dr. Lena Gumino. Und ich darf erwähnen, es ist die erste Rede. Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Demokratinnen und Demokraten. Manchmal bin ich richtig neidisch auf die Union und SPD, weil die Welt, in der sie leben, so einfach ist. Da gibt es die Guten und die Bösen. Und die Guten, das sind die, die richtig was leisten. Und dann gibt es die Bösen, also Bürgergeldempfänger oder Menschen, die wegen Fahrens ohne Ticket eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen. Aber zu diesen Bösen zählen nicht die Kriminellen, die mit dem größten Steuerraub der deutschen Geschichte den Staat um 35 Milliarden Euro gebracht haben, denn die, die schützen sie weiter. Und weil diese Unterteilung in Gut und Böse so einfach ist, finden SPD und Union auch eine denkbar einfache Lösung, um Kriminalität zu bekämpfen, frei nach dem Motto »Viel hilft viel«. Immer härtere Strafen sollen potenzielle Straftäter davon abschrecken, Taten zu begehen. Und immer mehr Überwachungsmaßnahmen und Ermittlungsbefugnisse sollen zugleich dafür sorgen, dass alle Fälle restlos aufgeklärt werden können. Das Problem ist nur, wir wissen doch, dass Kriminalitätsbekämpfung so nicht funktioniert. Und wer es noch nicht weiß, der sollte vielleicht endlich einmal der Wissenschaft zuhören. Zum Beispiel 67 Strafrechtsprofessorinnen, die schon nach dem Fall der Brandmauer im Januar angemahnt haben, endlich kriminologische Erkenntnisse in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Keine Politik nach Gefühl, sondern anhand von Fakten. Und die kriminologische Forschung, die ist auch völlig klar, denn immer höhere Strafandrohungen, die verhindern keine Taten, denn Kriminalität hat viele Gründe. Mangelnde soziale Kontakte, prekäre Lebensumstände oder auch fehlender Zugang zu Bildung. Und wer Kriminalität tatsächlich bekämpfen will, der muss schon ein bisschen was leisten. Der muss sich mit der Lebensrealität der Menschen auseinandersetzen und Resozialisierung in den Mittelpunkt stellen. Und wenn Sie schon nicht auf die aktuelle Wissenschaft hören möchten, dann vielleicht auf einen alten Mann, Franz von Liszt. Der wusste schon vor über 100 Jahren, die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Und zumindest bei der SPD hatte ich da eigentlich noch ein bisschen Hoffnung. Aber auch davon lassen sich die Koalitionspartner leider nicht überzeugen. Im Koalitionsvertrag werden wahllos Strafrahmen erhöht, Tatbestände ausgeweitet, Ermittlungsbefugnisse geschaffen. Zugleich wird das soziale Sicherungssystem abgeschafft. Das ist wirkungslose Quatschjura. An anderer Stelle im Koalitionsvertrag heißt es dann, man solle doch den Sicherheitsbehörden trauen. Doch den Richterinnen und Richtern, denen trauen sie nicht zu, ihren Job richtig zu machen und im Einzelfall eine angemessene Strafe zu finden. Die gefährliche Körperverletzung soll von einem Vergehen zu einem Verbrechen hochgestuft werden. Einstellungsmöglichkeiten oder eine Entscheidung im Strafbefehlsverfahren, das ist dann nicht mehr möglich. Und vielleicht hören Sie ja auf die Zivilgesellschaft auch, wenn ich weiß, dass einer der Koalitionspartner hier gerade ein etwas angespanntes Verhältnis zur Zivilgesellschaft hat. Hören Sie auf die Verbände wie den BFF, den Verdi-Frauen oder den Deutschen Ärztinnenbund, wenn Sie fordern, Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Oder hören Sie auf die Sachverständigenkommission von 18 Expertinnen und Experten, die eine Entkriminalisierung fordern. Und wenn Sie Betroffene von sexualisierter Gewalt wirklich unterstützen wollen, dann hören Sie der Zivilgesellschaft zu, wenn sie fordert, ein konsensbasiertes Sexualstrafrecht einzuführen. Nur Ja heißt Ja. Denn Law and Order ist keine gute Kriminalpolitik. Eine gute Kriminalpolitik, die instrumentalisiert nicht, die ist nicht populistisch und die ist auch nicht rassistisch. Eine gute Rechtspolitik, die hört auf die Wissenschaft, auf die Zivilgesellschaft und nimmt die betroffenen Verbände ernst. Und wenn Sie nicht nach Ihrem Bauchgefühl Politik machen wollen, sondern nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann werden Sie sehen, dass die beste Kriminalpolitik eine gute Sozialpolitik ist. Und wenn Sie dann doch mal Law and Order machen wollen, weil Sie sonst keine innere Ruhe finden, dann holen Sie doch endlich die 35 Milliarden aus Cum-Cum und Cum-Ex zurück, bevor die Akten geschreddert werden. Vielen Dank.
Ich darf zu seiner ersten Rede aufrufen den Abgeordneten Luke Hoss von Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, als jüngster Abgeordneter kommt mir in den vergangenen Wochen eine besondere Aufgabe zu. Die Perspektive der jungen Generation einzubringen, die Heidi Reicheneck zur Kanzlerin und Sie alle krachend abgewählt hat. Ganze 55 Minuten musste ich warten, bis Kanzler Merz mal die 3 kleine Sätze für junge Menschen übrig hatte. Das ist so symbolträchtig wie traurig. Am Ende interessieren Sie sich doch nur für uns, wenn wir als Wehrpflichtige für Ihre stärkste Armee Europas herhalten sollen. Ein Blick in unsere Zukunft zeigt, Aufrüstung, Klimakrise, Erstarken des Faschismus und auch für den Rechtsstaat sieht es nicht gut aus. Law and Order mit voller Härte des Rechtsstaats. Es scheint, Sie wissen gar nicht, was Rechtsstaat heißt. Rechtsstaat, das heißt Begrenzung staatlicher Macht im Interesse der Freiheit des Einzelnen. Sie sprechen von Rechtsstaat und fordern das Gegenteil. Überwachungsmaßnahmen ausbauen, Strafgesetze verschärfen. Sie tragen aktiv zur weiteren Erosion des Rechtsstaats bei, indem Sie die Grenzen dessen austesten, was möglich ist, bevor jemand gegen Ihre Rechtsbrüche vorgeht. Aber, das verspreche ich Ihnen, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Wir schauen Ihnen genau auf die Finger. Rechtsstaat. Das heißt auch, dass der Staat grundsätzlich Vertrauen in die BürgerInnen hat. Sie lassen sich sogar zur Frechheit ein, im Koalitionsvertrag zu fordern, die BürgerInnen sollen dem Staat wieder mehr vertrauen. Dann tun Sie doch verdammt noch mal etwas dafür. Am Wochenende hätte ein junger Mensch seinen 22. Geburtstag feiern können. Lorenz war ein Jahr jünger als ich. Er wurde erschossen von Sicherheitsbehörden dieses Staats. Jetzt ermitteln StaatsanwältInnen gegen PolizistInnen, mit denen sie eben noch zusammengearbeitet haben. Und Sie wundern sich, wenn Menschen kein Vertrauen in den Staat haben? Es wird Zeit für einen Rechtsstaat, der seinen Namen verdient. Dafür werden wir kämpfen. Vielen Dank.
Ich darf für die SPD-Fraktion aufrufen, Frau Kollegin Carmen Wegge.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren. Häufig hört man den Satz, es gibt zu viele Juristinnen im Bundestag. Und ich will dieser Aussage auch nicht grundsätzlich widersprechen. Was bei solchen Aussagen aber leider meistens auch mitschwingt, ist das Unverständnis darüber, wofür man Juristinnen in diesem Parlament eigentlich braucht. Hier will ich gerne Aufklärungsarbeit leisten. Das Recht ist das Fundament jedweden gesellschaftlichen Handelns. Egal, ob ich ein paar Semmeln beim Bäcker um die Ecke kaufe, meinen Arbeitsvertrag kündigen will, ein Windrad an der Ostsee bauen möchte oder jemanden im Internet beleidige. Das Recht ist schon da und beschreibt genau, was ich dort tue und was ich machen darf. Das Recht in einem Land ist der Gradmesser für Freiheit und Gleichberechtigung. Das Recht kann dich schützen, aber auch ungerecht behandeln. Und genau deshalb braucht es die Rechtspolitik, braucht es Juristinnen und Juristen im Deutschen Bundestag. In den nächsten 4 Jahren werden wir in der Rechtspolitik zum Beispiel dafür sorgen, dass Mieten nicht unverhältnismäßig ansteigen. Wir werden für alle Konzert- und Sportliebhaberinnen dafür sorgen, dass sie auf dem Ticket Zweitmarkt nicht mehr über den Tisch gezogen werden können oder Verträge, die man über das Telefon abschließt, noch mal bestätigt werden müssen. Wir werden endlich den Diskriminierungsschutz in Deutschland verbessern, egal wie alt man ist, welche Hautfarbe, welche Religion oder welches Geschlecht man hat. Diskriminierung ist Gift für diese Gesellschaft. Und wir werden auch etwas Neues erschaffen. Auch das kann Rechtspolitik. Mit der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen schaffen wir eine neue Unternehmensform, auf die viele in der Wirtschaft schon lange gewartet haben. In den nächsten 4 Jahren wird die Rechtspolitik aber auch verstärkt an der Seite von Frauen stehen. Denn es sind wir, die dafür sorgen werden, dass Femizide endlich als das anerkannt werden, als das, was sie sind, und zwar Mord. Es sind wir, die die Fußfessel für Gewalttäter einführen und Täterarbeit zur Pflicht machen. Es sind wir, die die Istanbul-Konvention endlich umsetzen und dafür sorgen, dass häusliche Gewalt im Sorge- und Umgangsrecht endlich als Kindeswohlgefährdung anerkannt wird. Und es sind wir, die Schutzlücken im Sexualstrafrecht schließen werden und ein digitales Gewaltschutzgesetz auf den Weg bringen werden. Und ich will hier auch nicht unerwähnt lassen, dass die Justiz die letzte Verteidigungslinie der Demokratie ist. Und deshalb werden wir sie in den nächsten 4 Jahren stärken. Wir wollen die Justiz modernisieren, indem wir sie digitaler und damit auch schneller machen. Wir setzen uns für einen Pakt für den Rechtsstaat ein, der unsere Gerichte mit ausreichend Personal versorgt. Und wir rücken die Resilienz des Rechtsstaates in den Mittelpunkt unseres Handelns. Kurzum, die Rechtspolitik schützt unsere Demokratie und unsere Verfassung. Sie ist aber auch mutig genug, um das Fundament unserer Gesellschaft an den richtigen Stellen neu zu formen und klar Position zu ziehen. Große Aufgaben liegen vor uns. Lasst sie uns anpacken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Parlament, aber auch mit der neuen Ministerin. Vielen lieben Dank.
Für die AfD-Fraktion erteile ich das Wort Herrn Fabian Jakobi.
Wunderbar. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir führen eine Aussprache über Rechtspolitik, die in der gerade begonnenen Legislaturperiode von der nunmehrigen Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD zu erwarten ist. Nach dem Zusammenbruch der Ampelkoalition glaubten viele, durch Neuwahlen könne es nur besser werden. Das könnte sich leider als voreilig erweisen. Auch in der Rechtspolitik erwartet uns womöglich eine Bestätigung der alten Erkenntnis: Schlimmer geht immer. Rechtspolitik muss immer auch die Verfassung im Blick behalten. Am Beginn unserer Verfassung steht der monumentale Satz von der Menschenwürde, die der Staat zu schützen habe. Nun wird in unserer Gegenwart mit diesem hehren Grundsatz viel Schindluder getrieben. Der Versuch, jeden Ruf nach einer Abkehr von der deutschen Politik der Selbstabschaffung durch offene Grenzen als Verletzung der Menschenwürde zu definieren und so zu unterbinden, ist nur ein besonders gravierendes Beispiel. Der Missbrauch des Begriffs der Menschenwürde ist fatal, auch deswegen, weil er ablenkt von tatsächlich bedenklichen Entwicklungen. Zur Menschenwürde gehört sicher nicht der Anspruch auf einen deutschen Pass. Was hingegen zu ihr gehört, ist der Anspruch auf Achtung und Wahrung der Privatsphäre durch den Staat. Das ist der Anspruch, als Bürger nicht zum Objekt allumfassender Überwachung gemacht zu werden. Das ist der Anspruch, dass die eigene private Lebensführung nicht Gegenstand staatlicher Durchleuchtung und Aufzeichnung sei. Hier nun zeigt der Blick zum rechtspolitischen Horizont dunkle Wolken. Da ist das alte Gespenst der Vorratsdatenspeicherung, also der anlasslosen und flächendeckenden Aufzeichnung des Internetnutzungsverhaltens. Während die Ampelparteien darüber noch uneins waren, geht die jetzige Koalition untergehakt den Weg der Internetüberwachung. Da ist das EU-Projekt der sogenannten Chatkontrolle, also der ebenfalls allgemeinen und anlasslosen Durchsuchung der privaten Kommunikation im elektronischen Raum. Die Bundesregierung in Gestalt des Justizministeriums hat hier bisher in Brüssel eher auf der Bremse gestanden, richtigerweise. Bei der neuen Regierung muss man die Besorgnis haben, dass sie den nötigen Widerstand gegen die EU-Pläne zur Kommunikationsüberwachung leichtfertig aufgibt. Da ist die elektronische Patientenakte, mit der in hochbedenklicher Weise der Zugriff auf Gesundheitsdaten auf die individuelle Krankengeschichte von Millionen Menschen ermöglicht und erleichtert werden soll. Und da ist der Versuch, auch die privaten Vermögensverhältnisse und wirtschaftlichen Verhaltensweisen immer weitgehender zu überwachen. Stichworte sind Vermögensregister und schrittweises Verbot der Bargeldnutzung. Wir sind als AfD-Fraktion die freiheitliche Opposition in diesem Parlament. Wir stehen ein für Bürgerrechte, auch für das Bürgerrecht auf Freiheit von Überwachung. Wir werden deshalb dem weiteren Ausbau des Überwachungsstaats entschieden entgegentreten. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich aufrufen Herrn Carsten Müller.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die neue Koalition hat sich ein umfangreiches rechtspolitisches Arbeitsprogramm vorgenommen. Und wenn ich einige Schlaglichter, fünf genau hier nennen möchte, dann muss ich einige weitere Themen vor die Klammer ziehen, die ich wenigstens der guten Ordnung halber erwähnen möchte. Wir werden in der Zukunft das Thema Betreuervergütung angehen müssen. Das hat hier bisher noch keine Erwähnung gefunden. Uns geht es als Union auch um das Thema strafrechtliche Vermögenseinziehung, ein Thema, das in den letzten 12 Monaten hier und da diskutiert worden ist, zu dem wir als damalige Oppositionsfraktion umsetzbare, wichtige Vorschläge gemacht haben. Wir werden das Thema angehen, genauso wie das damit verwandte Thema der Sanktionsdurchsetzung. Das war vor 3 Jahren ein sehr umfangreich diskutiertes Feld. Es ist leider etwas zurückgetreten. Wir sehen aber gerade dieser Tage die große Notwendigkeit, dort tätig zu werden. In anderer Funktionalität ist das Thema bezahlbares Wohnen angesprochen worden. Auch da gibt es rechtspolitischen Handlungsbedarf, wenngleich ich für meine Fraktion betonen möchte, dass bezahlbares Wohnen dann erreicht wird, wenn wir das Bauen bezahlbar machen, und zwar das Neubauen. Meine Damen und Herren, die Speicherung von IP-Adressen ist angesprochen worden. Das ist uns ein seit langer Zeit wichtiges Thema, ein starker Rechtsstaat muss die Schwächsten schützen. Hier geht es um die Bekämpfung von Kinderpornografie und Terrorismus. Diese neue Koalition wird kurzfristig rechtssichere, umsetzbare Vorschläge dazu machen. Der Pakt für den Rechtsstaat ist in den letzten 3 Jahren mal unter die Räder gekommen. Das wollen wir Vergangenheit sein lassen. Wir halten es für wichtig. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, die Justizministerin, hat dieses Thema ebenfalls angesprochen. Reform des Verfahrensrechts, Digitalisierung, zwar eine Digitalisierung, die sich nicht darin erschöpft, analoge Prozesse künftig auf Monitoren elektronisch abzubilden, sondern an die Prozesse selber heranzugehen, ist dabei die zweite von 3 Säulen. Und es geht um die personelle Stärkung der Justiz. Und ich will ausdrücklich sagen, da geht es nicht nur um Richterinnen, Richter, Rechtspfleger, sondern auch um die sonstigen Beschäftigten in der Justiz. Wir haben über 15.000 unbesetzte Stellen. Das kann so nicht bleiben. Wir müssen diesen Beruf attraktiv machen und attraktiv erhalten. Mein Freund und Kollege Günter Krings hatte auf das Thema Elementarschadenversicherung hingewiesen. Ich schlage vor, dass wir dieses Thema kurzfristig angehen und nicht auf die nächste große Naturkatastrophe warten und sich dann alle in allerhand auch zum Teil unsinnigen Vorschlägen üben. Deswegen, dieses Thema ist kurzfristig anzugehen. Wir wollen allerdings auch den Markt nicht außer Kraft setzen. Wir wollen gerade keine Zwangsversicherung, sondern eine sogenannte Opt-out-Regelung ernsthaft geprüft und umgesetzt sehen. Und das will ich ausdrücklich sagen, weil es vorhin einen Zwischenruf gab. Wir als Union, und wir haben das auch in der neuen Regierungskoalition implementieren können, denken das Thema Prävention immer mit. Also sinnvolle Schadensregulierung, vorher Prävention. Und das ist unsere Herangehensweise an dieses wichtige Thema. Ich will ein Thema auch nennen, weil wir in dieser Debatte das Feld Deutschland als Wirtschaftsstandort noch nicht richtig gewürdigt haben. Es geht uns darum, dass wir die lahmende Wirtschaft wieder in Bewegung bringen. Und auch da gab es Vorschläge in den letzten 3 Jahren. Die grundlegende Reform des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts mag zwar sehr speziell klingen, ist aber für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland unverzichtbar. Wir wollen dieses Thema angehen. Wir wollen dabei auf die gewonnenen Erkenntnisse der letzten Wahlperiode zurückgreifen und dazu beitragen, dass wir eine weitere Überlastung der Gerichte mit derartigen Prozessen verhindern und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland stärken. Meine Damen und Herren, ich will gleichwohl vermitteln, aber auch fordernd schließen und an ein Thema ansprechen, dass wir noch zum Abschluss der 20. Wahlperiode mit einer ziemlich großen Mehrheit hier auf den Weg haben bringen können, nämlich das Gesetz zur SED-Opferrente. Es war ein großer Erfolg. Wer mit den jetzt begünstigten seinerzeitigen Opfern, die zum Teil jahrzehntelang geschwiegen haben, sich unterhält, der spürt diese große Erleichterung. Es hat, ehrlich gesagt, mit über 30 Jahren viel zu lange gedauert. Wir haben eine große Mehrheit erreicht, bemerkenswert war. Kolleginnen und Kollegen der Linkspartei haben sich ja zu Menschenrechten und Verfolgung durch staatliche Institutionen geäußert, allerdings sehr unvollkommen. Sie haben bemerkenswerterweise seinerzeit auch nicht zugestimmt. Das ist eben in der Konsequenz Ihrer SED-Partei. Meine Damen und Herren, wir wollen allerdings dieses Thema weiter im Fokus behalten. Wir wollen es deswegen weiter im Fokus behalten, weil diese umfangreichen neuen Möglichkeiten tatsächlich effektiv umgesetzt werden wollen. Und wir wollen auch die Täterinnen und Täter in den Blick nehmen. Das wird Aufgabe dieser Wahlperiode sein. Sie sehen, wir haben ein umfangreiches rechtspolitisches Programm vor und werden das umsetzen. Vielen Dank.
Ich darf zu Ihrer ersten Rede aufrufen die Abgeordnete Frau Christine Willnert, Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Verbraucherschutz ist wichtig. Viele konkrete Themen fehlen hierzu im Koalitionsvertrag. Und bis November 25 muss die EU-Verbraucherkreditrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Artikel 36 der Richtlinie führt für VerbraucherInnen in finanziellen Schwierigkeiten einen Rechtsanspruch auf eine unabhängige und leicht zugängliche Schuldnerberatung ein. Professor Dr. Rixen, Staatsrechtler der Universität Köln, kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, Zitat, Artikel 36 Absatz 1 der Verbraucherkreditrichtlinie gibt den deutschen Umsetzungsgesetzgeber auf, einen Rechtsanspruch auf kostenfreie Schuldnerberatung zu schaffen. Meine Damen und Herren, das gebietet Menschenwürde. Wir von den Linken haben bereits im letzten Herbst einen Antrag zur Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie in den Bundestag eingebracht. Dieser wurde dann aber nicht beschieden. Wir fordern ein Gesetz, welches erstens das Recht auf kostenfreie, unabhängige und leicht zugängliche Schuldnerberatung für alle Menschen in Deutschland garantiert. Zweitens Qualitätsanforderungen festschreibt, die eine qualifizierte soziale Schuldenberatung, wie sie bereits heute bei den anerkannten gemeinnützigen Trägern der Wohlfahrtsverbände stattfindet, auch zukünftig gewährleistet und allen Personen zugänglich macht. Und drittens eine dauerhafte und kostendeckende Finanzierung der sozialen Schuldenberatung und Prävention in Deutschland sicherstellt. Meine Damen und Herren, mit Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie sich verpflichtet, in Absprache mit den Ländern eine kostenlose Schuldnerberatung, die niemand ausschließt, zu stärken. Lassen Sie jetzt Taten folgen. Greifen Sie unseren Vorschlag zur Einrichtung eines Bundesfonds zur Finanzierung auf. Holen Sie die Kreditwirtschaft und die Inkassobranche ins Boot und beteiligen Sie diese durch eine Sonderabgabe an den Kosten. Die Zeit drängt. Die Not ist jetzt da. Die Menschen brauchen Unterstützung. Nicht der vorgegebene Termin verpflichtet zum sofortigen Handeln, sondern vielmehr finanzielle Not der Menschen, in denen sie entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben ganz überwiegend unverschuldet geraten sind.
Sie an die Redezeit erinnern.
Werden Sie Ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen gerecht, und das jetzt. Vielen Dank.
Ich darf zu seiner ersten Rede aufrufen für die AfD-Fraktion den Abgeordneten Rainer Galler.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag und Ihre Ausführungen, Frau Ministerin, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es um unseren Rechtsstaat nicht gut bestellt ist. Dieser benötigt eine unabhängige Justiz, frei von Ideologie und politischer Einflussnahme. Die Realität sieht anders aus. Solange Politiker über Einstellungen und Beförderungen in der Justiz entscheiden, ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Immer noch gibt es das externe Weisungsrecht von Justizministern gegenüber der Staatsanwaltschaft mit der daraus resultierenden fehlenden Unabhängigkeit. Der Reformbedarf wurde erkannt. Schon seit 2010 existiert ein entsprechender Gesetzentwurf des Deutschen Richterbundes. Getan hat sich bislang nicht. Die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts erfolgt seit Jahrzehnten nach Parteienproporz, was wohl der Machtsicherung vielleicht der Altparteien dient, dem Ansehen des Gerichts aber abträglich ist. Ebenso schädlich ist der direkte Wechsel aus der Politik an das Gericht, wie im Fall Harvard, der aus der CDU-Fraktionsspitze unmittelbar ans Verfassungsgericht und kurz darauf zum Präsidenten berufen wurde. Hier braucht es eine Sperrzeit von mindestens 4 Jahren, um die Integrität des höchsten deutschen Gerichts zu schützen. Der Rechtsstaat benötigt aber nicht nur strukturelle Änderungen. Auch in der Rechtsanwendung sehen wir Reformbedarf. Legitime Kritik darf nicht über den Tatbestand der Politikerbeleidigung regelmäßig zu Hausdurchsuchungen führen. Auf neue Herausforderungen muss der Staat auch rechtspolitisch reagieren können. Zu den Herausforderungen zählen wir sogenannte No-Go-Areas, wo deutsches Recht nur noch auf dem Papier steht, aber nicht mehr durchsetzbar ist. Parallelgesellschaften, wo deutsche Polizei und Justiz nichts mehr gelten, weil ein sogenannter Friedensrichter auf der Grundlage einer anderen Werteordnung Streitigkeiten regelt. Oder importierte gewaltsame Auseinandersetzungen auf unseren Straßen, so wie heute Nacht wieder in Berlin-Südkreuz. Oder auch Forderungen nach der Errichtung eines Kalifats, was überhaupt nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Einklang zu bringen ist. Hier ist der Rechtsstaat gefordert, die entsprechenden rechtlichen Instrumentarien zur Verfügung zu stellen, und dann zur Anwendung zu bringen. Kommen wir noch mal zum Rechtsstaat zurück, zum Rechtsstaat Deutschland. Sie, meine Herren und Damen Koalitionäre, haben ja hier Deutschland auf den Koalitionsvertrag im Titel geschrieben, Deutschland, der Rechtsstaat Deutschland. Wir haben als AfD Deutschland in unserem Herzen. Sie müssen es nicht auf irgendeinen Koalitionsvertrag stellen. Und wenn Deutschland im Mittelpunkt steht, dann nur, und ich zitiere den Herrn Bundeskanzler, der leider nicht da ist, mit seinen letzten vier Worten aus, dann komme ich zum Schluss, aus seiner Regierungserklärung, ergänzt um einen Hinweis, aus Verantwortung für Deutschland, Alternative für Deutschland. Vielen Dank.
Ich darf für die CDU-CSU-Fraktion aufrufen, Frau Elisabeth Winkelmeier-Becker.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, wir haben schon in der 18. Wahlperiode gemeinsam gearbeitet und können da gerne dran anknüpfen. Und ich möchte das tun mit einem Zitat von Gustav Radbruch, vielleicht ein guter Start in eine schwarz-rote Koalition. Rechtsstaat ist wie das tägliche Brot, wie Wasser zum Trinken und wie Luft zum Atmen. Und das Beste an der Demokratie, dass nur sie geeignet ist, den Rechtsstaat zu sichern. Ich denke, das bringt es auf den Punkt, dass Rechtsstaat und Demokratie zusammengehören. Beide zusammen sichern die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wir kennen es von der Luft zum Atmen. Wenn sie dünner wird, merkt man das zuerst gar nicht. Und so ähnlich ist es auch beim Rechtsstaat. Hier darf es uns nicht passieren, dass wir eines Tages aufwachen und die Luft ist zu dünn zum Atmen. Dem müssen wir unbedingt vorbeugen. Wir stehen für einen funktionierenden Rechtsstaat, der das Recht gerade des Schwächeren sichert, und zwar sogar gegen den Staat, der aber auch die Opfer schützt. Und Opfer, die sich anders nicht gegenüber kriminelle Übergriffe und schwere Schäden und Verletzungen wehren können, sind darauf angewiesen, dass der Staat ihnen dabei unter die Arme greift. Und auch das ist das, was die Rechtspolitik leisten muss. Zu beidem gehört unverzichtbar unsere unabhängige Justiz, deren Entscheidungen für alle, für den Staat verbindlich sind und dem die Bürger und Bürgerinnen vertrauen können. Aber leider erleben wir immer wieder Versuche, die Justiz ebenso wie auch andere Institutionen des Staates, die Wissenschaft, die öffentlichen Medien, die Parteien zu delegitimieren und das Vertrauen in sie zu untergraben. Die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts wird angezweifelt, weil es Essen im Kanzleramt gab. So. Dabei haben wir ja nun wirklich auch viele Beispiele für Urteile und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die nun wirklich der jeweiligen Regierung nicht gefallen haben. Ich erinnere aus der letzten Wahlperiode an das Urteil zur Schuldenbremse oder zum Verfahren beim sogenannten Heizungsgesetz. Es widerlegt Ihre Theorie, dass es da irgendwelche Verwobenheiten geben könnte. Und es widerlegt im Übrigen auch Ihre Theorie, Ihr Narrativ von den Kartellparteien, die hier irgendwie gemeinsam sich irgendwas zur Beute machen. Denn wenn Sie sich erinnern, bei diesen Verfahren standen nun wirklich die eine Partei auf der einen Seite, die anderen Parteien auf der anderen Seite. Man hatte ein Interesse an unterschiedlichen Ergebnissen. Und es ist wirklich Quatsch, wenn Sie hier immer wieder alle in einen Topf werfen. Wir stehen im politischen Wettbewerb. Wir sind aber auch dann bereit und in der Lage, gemeinsam Koalitionen zu bilden und gemeinsam nach guten Lösungen zu suchen. Sie hingegen bezeichnen Entscheidungen, die Ihnen nicht gefallen, als Tricksereien, um dann im nächsten Schritt zu fordern, dass man Richter auch abwählen können muss. Dabei wäre genau das ein angekündigter und massiver Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz. Denn die persönliche Sicherheit der Richter ist eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass sie allein nach Recht und Gesetz entscheiden. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir gerade noch im letzten Jahr wesentliche Punkte für die Unabhängigkeit der Richter und der Gerichte, gerade das Bundesverfassungsgericht, im letzten Jahr noch im Grundgesetz abgesichert haben. Aber es gibt weitere Herausforderungen, die wir in einen Politikwechsel auch in der Rechtspolitik einbetten müssen. Denn auch hier gilt, wie im Verhältnis auch der Staaten zueinander in der Außenpolitik, nur der starke und der handlungsfähige Staat wird ernst genommen. Schwäche führt dagegen zu mehr Aggression und Rechtsverletzung. Deshalb muss der Rechtsstaat auch im digitalen Raum durchsetzungsstark sein. Hier haben wir zunehmend Online-Kriminalität, Betrug, Diebstahl und Gewalt im Netz nehmen zu. Hier werden beispielsweise Unternehmen oder Behörden gehackt, lahmgelegt und dann erpresst. Die Schäden belaufen sich auf deutlich über 100 Milliarden Euro im Jahr. Das ist auch Geld, das, worauf die Steuern in unseren eigenen Kassen hier fehlen und wo wir auch deshalb ein eigenes Interesse haben, dem entschieden entgegenzutreten. Wir haben steigende und hohe Zahlen bei Kindesmissbrauchsdarstellungen. Und denen liegt jeweils ein realer Kindesmissbrauch zugrunde. Wir haben Deepfakes, wir haben die KI-generierten, pornomäßigen Darstellungen, vor allem von Frauen im Netz.
Frau Abgeordnete, ich darf Sie auf die Redezeit aufmerksam machen.
Und deshalb müssen wir uns an die vielen Punkte herangehen, damit wir den Bürgern den Schutz geben können, damit sie zu ihrem Recht kommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in diesem Sinne und bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank.
Ich darf zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag aufrufen und das Wort erteilen dem Abgeordneten Stefan Möller, AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich an diesem Freitagvormittag etwas versöhnlich beginnen. Nicht alles, was mit V beginnt und auf Schutz endet, wird von uns, von unserer Fraktion zum Teufel gejagt. Der Verbraucherschutz, der liegt uns schon sehr am Herzen. Und das gilt natürlich für die klassischen Themen, beispielsweise die Lebensmittelklarheit. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass man, wenn der Verbraucher in ein Stück Knusperschokolade beißt, dann nicht eben erst durch einen verwunderten Blick auf die kleingedruckte Zutatenliste feststellt, dass er auch auf eine Heuschrecke gebissen hat. Das gehört sich nicht, das muss auch ordentlich ausgewiesen werden. Unsere Verbraucherschutzdefinition geht aber durchaus weiter, betrifft durchaus auch Ihre Politik, die Sie anstreben, beispielsweise den digitalen Euro. Den sehen wir deswegen auch sehr kritisch, weil er eben auch Verbraucher lenken kann, weil er das Konsumverhalten steuern kann und weil er Verbraucher durchaus auch bestrafen kann. Und wir wollen nicht den dressierten Verbraucher, wir wollen den mündigen, freien Verbraucher, sehr geehrte Damen und Herren. Dass das ein wichtiges Thema ist, erkennt man auch bereits jetzt schon, wenn man sich das Thema der grundlosen Bankenkündigungen anguckt. Jeder von uns weiß, dass Menschen, Frau Ministerin, nicht nur eine Wohnung brauchen, sondern beispielsweise auch Zugriff auf Bankdienstleistungen haben müssen. Und das ist seltsamerweise bei einigen Menschen nicht der Fall, die nämlich abweichende Meinung vertreten als Journalisten, als Politiker, als YouTuber. Da kann man auch schnell mal sein Konto verlieren und ist dann eben außen vor. Das gehört sich nicht, das muss sich ändern. Und ich könnte jetzt noch viele weitere Themen aus Ihrer Politik aufrufen, aber ich würde Ihnen einfach zurufen, diese Fraktion, die ist gesichert verbraucherfreundlich, das kann ich Ihnen sagen. Beobachten Sie das einfach mal und schreiben Sie vielleicht Ihr nächstes Gutachten, die nächsten 1100 Seiten über dieses Thema. Das würde die Gesellschaft mit Sicherheit weiterbringen. Vielen Dank.
Werte Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne eine Bemerkung machen. Ich hatte mich bemüht, bei Herrn Brandner, und wir kennen uns schon lang genug, nur eine Erläuterung zu meiner sitzungsleitenden Überlegung transparent zu machen. Daraufhin hat Herr Jacobi die sitzungsleitende Überlegung dann als Feststellung gegenüber allen anderen Fraktionen vorgenommen und alle anderen Fraktionen als Kartellpartei bezeichnet. Jetzt kann man darüber streiten, wie man das Wort einordnet. Ich habe es als abwertend gegenüber allen anderen Fraktionen wahrgenommen. Deswegen habe ich Ihnen den Ordnungsruf erteilt. Daraufhin haben Sie mir Amtsmissbrauch zugerufen, und dafür erteile ich Ihnen erneut einen Ordnungsruf. Ich darf einen Zusatztagesordnungspunkt jetzt aufrufen. Es gibt einen Einschub.